Ich bete noch und dann fange ich an. Jesus Christus, ich danke dir für, dass du hier bist und ich bitte dich darum, dass du uns unsere Herzen jetzt einfach aufmachst, weit für das, was du uns sagen willst. Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, einfach dein Wort auch weiterzugeben. Amen. Bestimmt hat sich der ein oder andere schon mal gefragt, wie finde ich meinen Platz in meinem Leben? Und diese Frage hat mich die letzten 2-3 Jahre intensiv beschäftigt, als ich in Lüneburg gearbeitet habe und so Frage anstand, bleibe ich in Lüneburg, geht es zurück nach Österreich oder geht es in die weite Welt? Ich wusste es einfach nicht und ich möchte euch zwei Vorbilder mitbringen oder ich habe zwei Vorbilder mitgebracht, die mir geholfen haben, diese Frage zu beantworten. Und mein erstes Vorbild ist Sakur, der Sohn Imris. Wer von euch kennt ihn? Okay, keiner. Macht nichts. Regina, nachher nochmal reden. Wer von euch kennt mein zweites Vorbild, Nehemia? Es sind schon wesentlich mehr. Bin ich sehr beruhigt. Also gar nicht so schlimm. Alles gut. Sakur und Nehemia sind Juden und Zeitgenossen und lebten circa 500 Jahre vor Christus. Und es war eine schreckliche Zeit für das Volk Israel. Denn das Volk lebte weit weg von Israel, von Jerusalem, von ihrer Heimat, denn sie waren in Gefangenschaft. Da sie 300 Jahre massivst gegen Gott gesündigt haben, hat Gott gesagt, es geht so nicht mehr weiter, ihr kommt nach Babylon. Und dort haben sie 70 Jahre lang unter widrigsten Umständen gelebt und dann nach 70 Jahren durften die ersten Leute zurückgehen nach Jerusalem, um die Stadt wieder aufzubauen. Und wie gesagt, es war eine schreckliche Zeit und das ist nachzulesen im Buch Esra und im Buch Nehemia im Alten Testament. Stellt euch vor, hier Barmbek, Barmbek Nord, die Dänen kommen und ihr werdet nach Skagen deponiert. Und es bleiben nur ein paar Leute zurück, alle Leute, die einen Beruf haben, die studiert haben, die Arbeit haben, alle werden weggeführt und die schöne Stadt, dieser schöne Stadtteil wird niedergebrannt und nichts bleibt übrig. Nach 70 Jahren dürfen die Ersten zurückkehren, die meisten werden es wahrscheinlich nicht erleben, also ich würde das nicht erleben, sondern die Kinder und Enkelkinder werden dann zurückkommen. Und alles, was sie finden, sind hier ein paar Schakale, Füchse und Eulen, die durch die Trümmer fliegen. Ich glaube, das wäre ziemlich deprimierend. Und genau diese Situation, oder so eine ähnliche Situation, hatte das Volk Israel damals. Und es kommen von Babylon, weit weg aus Gefangenschaft, kommen die ersten Menschen zurück und die haben irgendwie versucht, einen Neuanfang zu machen. Sie haben den Tempel aufgebaut, aber alles hat nicht wirklich so funktioniert und sie sind nicht wirklich weitergekommen und es war schwierig. Und für die Juden in der Gefangenschaft, da waren noch ganz viele in Babylon, war die Lage auch nicht einfacher. Ein Volk, ein gottesfürchtiges Volk eigentlich, musste in einem Land leben, wo sie sich überhaupt nicht wohlfühlten. In Babylon, einer Stadt, einem Land, wo man Gott nicht ehrte, wo ganz komischer Opferkult war und es war wirklich schwierig. Aber es gab ein paar Propheten, die immer wieder rumgelaufen sind und dem Volk gesagt hat, gebt nicht auf, haltet fest, Gott hat einen Plan für euer Leben, Gott kümmert sich um euch. Und siehe da, es gibt sogar Juden, die eine besonders gute Stellung haben in Babylon. Und unter anderem war das auch Nehemia, der Mundschenk des babylonischen Königs. Und Nehemia, der hatte echt einen super Job. Er war sozusagen der Chef vom königlichen Getränkemarkt und hatte Zugang zu all den guten Weinen und anderen tollen Getränken. Und als Chef musste er auch immer ganz viel probieren. Denn es war damals so üblich, dass man die Leute vergiftet hat, die man aus dem Weg räumen wollte. Und ganz viele wollten natürlich auch den König aus dem Weg räumen, weil er nicht besonders beliebt war. Also Nehemia hatte das Vertrauen zu dem König. Deswegen war er auch Mundschenk. Und dieser Weinkenner Nehemia war echt ein faszinierender Mann. Und das Buch Nehemia beginnt damit, dass eines Tages Nehemia Besuch bekommt von seinen Brüdern. Und sie berichten, dass die Mauer in Jerusalem nicht mehr steht. Und wenn es damals heißt, eine Stadtmauer steht nicht, dann hat das bedeutet, dass die Stadt ohne Schutz war. Also die Leute von außen konnten einfach reinmarschieren, Sachen rausholen. Und es zeigt, dass es eine Situation war in Jerusalem, da war noch keine Normalität da und es war politisch ein Desaster. Also das Volk lebte in großer Bedrängnis, so schildern das die Brüder. Und ich möchte gern vorlesen, und ich lese vor aus Nehemia 1, Verse 1 und 2. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten, und fragte nach Jerusalem. Sie antwortete mir: Die Leute, die in der Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Nehemia war geschockt von dieser Nachricht. Und wenn man weiterliest, in Vers 4 steht dann, da sagt Nehemia: Als ich das hörte, setzte ich mich hin und ich weinte tagelang. Ich trauerte tagelang. Nehemia hatte von Gott ein Herz für sein Volk, für seine Heimat bekommen und deswegen lag diese Nachricht auch so schwer auf seinem Herzen. Und es schmerzte ihm der Zustand und die Not seines eigenen Volkes zu sehen. Es bedrückte ihn und es hat ihn beschäftigt. Es lässt ihn tagelang nicht mehr los. Gibt es Dinge in deinem Herzen, die dich bewegen? Gibt es Dinge, die Gott dir auf dein Herz gelegt hat, die dein Herz berühren, wenn du an deine Gemeinde denkst, wenn du an deinen Wohnort denkst? Welche Not der Gesellschaft oder Unrecht, Ungerechtigkeit dieser Welt beschäftigt dich? Kinderarmut, Verwahrlosung, die ganze Thematik mit den Flüchtlingen, Einsamkeit. Was beschäftigt dich? Und es ist wichtig, dass du nicht Opfer deiner Umstände, sondern Gestalter deines Lebens bist. Wie geht Nehemia nun um mit der Not, die er wahrnimmt? Und Nehemia könnte resignieren. Er war ja wirklich ein Opfer. Er sitzt als Mundschenk fest und kann gar nichts unternehmen. Er ist ja viel zu weit weg von Jerusalem, sitzt da in Babylon. Was kann er schon gegen die Not in Jerusalem tun? Und vielleicht geht es dir genauso. Was kann ich schon machen? Was kann ich schon in meiner Gemeinde, in meiner Stadt bewegen? Ist doch alles so festgefahren. Was kann ich tun? Doch da ist eine Sache, die er tun kann. Nehemia bringt seine Not zu Gott. In Nehemia 1, Vers 4 steht eben: Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Und wenn man da die Verse liest, es zieht sich über 7 Verse lang. Und das Erste, was ich von ihm lerne, und das Erste, was wir machen können: Bring deine Not zu Gott, die du wahrnimmst um dich herum, die dein Herz berühren. Geh ins Gespräch mit Gott. Wir nennen es auch ganz einfach beten. Also das Erste, was du tun kannst, ist, wenn du Leid erlebst und wenn du sagst: Hey, was soll ich machen? Wo ist mein Platz? Geh zu Gott hin, schau, wo ist sein Herz, was ist sein Herzschlag, wo ist dein Herzschlag, und geh hin und bring deine Sachen zu Gott. Und das kannst du zu Hause machen, das kannst du auf dem Fahrrad machen, das kannst du machen, wenn du in der U-Bahn sitzt, egal wo. Aber es ist der erste Schritt hin zu deinem Platz, und es ist ein Schritt raus aus der Opferrolle. Ich kann eh nichts machen, sondern du wirst Gestalter von deinen Umständen, weil du zu Gott hingehst. Du kommst einen Riesenschritt zu deinem eigenen Platz näher. Denn Gott kann deine Umstände verändern und du darfst ihn darum bitten. Und es war auch so mit mir, auch ein bisschen mit Österreich. Ich war hier in Lüneburg und ich liebe meine Gemeinde in Lüneburg, fühle mich super wohl und bin ganz dankbar, dass ich dort die letzten 5 Jahre sein durfte. Und ich habe Gott gefragt, aber hey, Gott, wo ist dein Herzschlag? Was legst du mir aufs Herz? Soll ich in Lüneburg bleiben? Da gibt es so viel zu tun, ich sehe so viele Aufgaben. Soll ich irgendwo anders in die Welt gehen? Oder was hast du vor? Und ich habe gemerkt, wie Gott mir Österreich so aufs Herz gelegt hat, wo ich die ganze Not auch sehe, dass so wenig Leute auch zum Glauben kommen, dass es wenig einheimische Leiter gibt. Und es war ein längerer Prozess, lang mit Gott auch gerungen und immer wieder ins Gebet gegangen. Und das ist, was du tun kannst. Bring deine Not zu Gott. Und mir ist es wirklich eine Not, die Lage in Österreich zu sehen, wie sie ist. Ich bin da nicht zufrieden damit. Den zweiten Punkt, den ich lerne von Nehemia, ist nicht groß, aber ich möchte ihn trotzdem ausführen. Der heißt, Nehemia rechnet fest mit Gottes Hilfe. Und in Nehemia 1, Vers 11 steht, Herr, höre auf das Gebet deines Dieners. Also Nehemia betet zu Gott. Herr, höre auf das Gebet deines Dieners und das Flehen all derer, die Freude daran haben, dich zu ehren. Lass deinen Diener doch heute Erfolg haben und gib diesem Mann Erbarmen für mich. Gib diesem Mann Erbarmen für mich, damit meint er den König, denn ich war Mundschenk des Königs. Nehemia wusste, Gott möchte ihn gebrauchen, um etwas an dieser Situation zu verändern. Aber er wusste auch, als kleiner Mundschenk kann er gar nichts machen. Und er wusste, Gott muss handeln in seiner Situation. Gott muss aktiv werden. Gott muss Herzen verändern. Und Nehemia ist zu Gott hingegangen und hat gebetet und hat aber auch fest damit gerechnet, Gott wird eingreifen. Und Gott, wenn wir dann weiterlesen, werden wir hören, Gott hat eingegriffen und auch das Herz vom König bewegt. Und er konnte dann auch die Stadtmauer aufbauen. Nehemia hat zuversichtlich gebetet, egal wie unmöglich seine Umstände aussehen. Und er ist nicht mit dem Brecheisen losgegangen, hat gedacht, ich muss jetzt was machen und ist aktiv geworden und hat organisieren angefangen, sondern er hat fest mit Gottes Hilfe gewartet und geschaut, was macht Gott? Wo kann ich aufspringen? Was ist Gott am Machen? Und wenn dann Gott handelt und macht, dann ist es leicht, aktiv zu werden. Und das ist das Nächste, was ich von Nehemia lerne. Nehemia wird aktiv. Und da möchte ich gern die Verse aus Nehemia 2, 1 bis 8 vorlesen. Da steht, im Monat Nisan, im 20. Jahr der Regierung von König Ahasasta, feiert der König ein Fest und ich servierte ihm den Wein. Bis dahin hatte ich in seiner Gegenwart noch nie Trauer gezeigt. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Dann kann dies nur bedeuten, dass du Kummer in deinem Herzen hast. Ich erschrak zutiefst und erwiderte dem König, lang lebe der König, aber warum sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern und ihre Tore wurden verbrannt. Da fragte mich der König, was erbittest du von mir? Ich flehte zu dem Gott des Himmels, so ein kurzes Stoßgebet, und antwortete, wenn es ihrer Majestät gefällt und wenn sie an mir, ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Der König, die Königin saß neben ihm und fragte, wie lange wird deine Reise dauern? Wann wirst du zurückkommen? Der Gedanke, mich zu senden, gefiel dem König. Ich nannte ihm also eine bestimmte Zeit und sagte zu ihm, wenn es ihrer Majestät recht ist, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter westlich des Euphrats mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Außerdem einen Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Holz gibt für die Balken an die Tore der Burg, die zum Tempel gehören, für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehe. Und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. Und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. Ich muss zugeben, diese Stelle fasziniert mich. Die gütige Hand Gottes war über Nehemia und ich merke, Gott antwortet gerne auf das Gebet von Nehemia. Er hat das Herz bewegt und es war eine geniale Weise. Der König und die Könige waren einverstanden und Nehemia hat den Zeitpunkt abgewartet und dann hat er losgelegt, was er braucht. Und ich habe gemerkt in meinem Leben, ich bin oft zu ungeduldig. Ich muss da noch was machen, ich will da noch was richten, schrauben. Und ich merke, ich warte gar nicht den Zeitpunkt Gottes ab. Aber wenn Gott sein Okay gibt, wenn er sagt, jetzt geht's los, jetzt ist alles vorbereitet, dann merke ich, dass die Sachen rund geht. Und ich denke mal, Nehemia war auch ein bisschen überfordert, denn er hat so ein Stoßgebet noch gesagt, aber dann bringt er mutig sein Anliegen vor Gott. Und du darfst dir schon im Vorhinein überlegen, was du möchtest. Denn Nehemia war bereit, als er gefragt wurde, was er möchte. Er wollte selber nach Jerusalem gehen. Er wollte die Mauer aufbauen. Er braucht die Briefe, dass er gut durchs Land reisen kann. Nehemia hatte klar formuliert, was er will. Und der König gewährte ihm alles, weil die gütige Hand Gottes über ihn war. Und wenn Gott Ja sagt, dann läuft's. Und Nehemia konnte die Stadtmauer aufbauen. Wenn du betest, hey Gott, da gibt es so viel Not, da ist so viel, was zu bewegen ist, dann überleg schon im Vorhinein, was für einen Einsatz möchtest du geben? Wenn jetzt Erweckung ausbricht oder ganz, wenn jetzt Glaubensgrundkurse angeboten werden und die Leute sich bekehren, dann Jesus kennenlernen, da braucht es Hauskreisleiter, dann braucht es mehr Leute, die Kindergottesdienst machen, dann braucht es Mentoren, da braucht es mehr Jugendleiter. Also es braucht ganz viel. Und wenn ihr betet, hey, einladen zum Glaubensgrundkurs, erwartet, dass Leute kommen und Jesus kennenlernen. Aber denke auch, was bist du bereit zu geben? Denn es ist wichtig einzuschätzen, was ich bereit bin zu geben. Und man könnte auch sagen, Nehemia, bist du blöd, deinen sicheren Job aufzugeben bei den besten Weinen der Welt und gehst nach so einer kleinen Provinzstadt, um eine zerstörte Stadtmauer aufzubauen? Aber Nehemia hat genau gewusst, was er wollte und ist aktiv geworden. Und ich habe als Pastor erlebt, ich habe auch den Bereich Jugendarbeit gehabt und dann habe ich Leute da gehabt und gesagt, ich will Jugendarbeit machen. Und ich sagte, ja super, dass du Jugendarbeit machen willst, schön, komm, schau dir die Jugend an. Wir treffen uns jeden Freitag. Was? Freitag? Da treffe ich mich immer mit meinen Freunden um Sport zu machen und das sind die ganzen Studentenpartys. Und ganz schnell war das Herz für die Jugendlichen verflogen. Und es ist mir nicht nur einmal passiert. Es ist wichtig, die Kosten zu überschlagen. Wenn du sagst, hey, wo ist mein Platz? Es kann auch kosten. Es kann auch sein, dass ich einen Freitagabend, den gibt man nicht auf, das ist das Beste für Jugend zu investieren. Also für mich ist es kein Opfer gewesen, aber man muss überlegen und abwägen, bin ich bereit, auch zu geben? Und ich habe gemerkt, es ist das Beste, wenn man alles gibt, Jesus. Es ist das Beste, wenn man alles sagt, hey, hier bin ich, ich bin bereit, weil Gott segnet einen. Und Nehemia hat seinen super Job aufgegeben und durfte nicht mehr so guten Wein trinken, aber er durfte eine ganze Stadtmauer aufbauen und hat ganz viel mit Gott erlebt. Und wenn ihr aktiv werdet, dann könnt ihr reden, oh, das kostet zu viel, mein ganzen Einsatzgeld. Aber man wird reich beschenkt. Und Nehemia hat erlebt, wie Gott ihn verwendet hat. Nehemia ist aktiv geworden. Und jetzt komme ich zu meinem zweiten Vorbild, Sakur. Denn Nehemia hat natürlich nicht alleine die Stadtmauer aufgebaut. Es hat ein ganzes Heer von Leuten gebraucht, die so eine Stadtmauer aufbauen. Also wenn man sich eine Stadtmauer aufbaut, die ist meistens rund oder so eckig, und hat jeder so einen Teil von der Stadtmauer gehabt, um sie aufzubauen. Da waren die Goldschmiede, dann waren die Priester, dann waren vielleicht die Metzger und dann waren die Schuster. Und jeder hat so einen Stadtteil, eine Stadtmauer bekommen, um diese Stadtmauer aufzubauen. Und in Nehemia 3, Vers 2 steht, da ist zum Beispiel, da steht, nehme ich doch lieber die Bibel, 3, Vers 2 steht, neben ihnen arbeiteten die Männer aus Jericho und daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Wer war dieser Sakur? War er ein königlicher Mundschenk? Ich weiß es nicht. Hat er Männer in die Schlacht geführt und große Siege gewonnen? Ich weiß es nicht. Liebte er Schlagermusik? Ich weiß es nicht. Aber das ist auch egal, weil Gott uns nicht über Sakur sagen wollte, sondern Gott wollte sagen, er war Bürger von Jerusalem und heute, 2500 Jahre später circa, reden wir hier in Hamburg darüber, dass Sakur mitgebaut hat an der Mauer, Schulter an Schulter mit Männern und Frauen zusammen. Er war ein Teil davon, von dem, was Gott damals vorgehabt hat. Er war nicht zu beschäftigt. Er hat gesagt, ich habe keine Zeit, damit zu arbeiten. Er hält sich nicht für was Besseres und sagt, ich schaue mir mal an, was die anderen so machen. Sondern er hat gesehen, Gott ist am Wirken und gesagt, wenn Gott am Wirken ist, das will ich nicht verpassen. Ich bin dabei, ich stehe da und hilf auch mit. Und wären keine Männer und Frauen gewesen wie Sakur in Jerusalem, wäre die Mauer nie zustande gekommen. Hätte Nehemia noch so gute Ideen haben können, aber die Stadtmauer wäre nicht fertig geworden. Sakur hat Herzblut erwiesen. Sakur hat Verantwortung übernommen für seinen Teil der Mauer. Treu hat er an der Mauer gebaut. Und wenn man die Bibel liest und das Buch Nehemia liest, dann merkt man, es war nicht einfach. Unter widrigsten Umständen haben sie die Mauer gebaut. Da liest man, da waren dann Angreifer da, da mussten die einen Teil von der Familie immer mit Schilder und Schwerter verteidigen und aufpassen, Wache schieben. Dann die anderen konnten die Mauer bauen, dann war es manchmal so schlimm, hat einer ein Schwert gehabt, dann mit der einen Hand konnten sie nur bauen. Es war wirklich anstrengend. Und es ist auch wirklich anstrengend, wenn man bei seinem Platz ist und Reich Gottes baut, dann ist es anstrengend. Jugendarbeit ist nicht immer nur so gewesen, sondern es war oft so, wenn ich Kindergottesdienst gemacht habe, ihr habt geniale Kindergottesdienste gehabt und manchmal habe ich ganz schlimme Kindergottesdienste gehabt. Seinen Platz zu haben heißt nicht immer, man hat einen Höhenflug. Seinen Platz zu haben heißt, ich baue den Teil der Mauer, den Gott mir zugetraut hat, wo ich meinen Platz gefunden habe und baut treu das Teilstück, was Gott mir anvertraut hat. Und ich bin so dankbar, wir müssen keine Mauer mehr bauen. Wenn Gott sagt, bau eine Stadtmauer auf, ich baue auch eine Stadtmauer. Aber ich bin so dankbar, ich darf Reich Gottes bauen. Ich darf das sogar Vollzeit machen. Ich darf Gemeinde bauen, ich darf jetzt nach Österreich gehen, ich darf da schauen, dass die Gemeinde wächst und dann kann ich die ganzen Dela-Gemeinde gründen. Ich freue mich schon richtig drauf. Die gütige Hand Gottes ist auch über mir. Und wenn ihr hier seid, dann nehmt Verantwortung für euren Teil der Stadtmauer. Ihr müsst nicht die ganze Stadtmauer bauen, aber was Gott euch anvertraut hat, macht das treu. Macht das. Sakur hat das treu gemacht. Er war kein Überflieger oder Held, aber er hat treu an seiner Stadtmauer gebaut. Und Gott hat das geehrt, dass er heute noch 2500 Jahre später über ihn reden. Ich glaube nicht, dass er davon gewusst hat. Und als Belohnung hat er auch bekommen, er konnte in Schutz und Frieden mit seiner Familie in dieser Stadtmauer leben. Und wenn ich Reich Gottes baue, ich freue mich, wenn ich dann Kindergottesdienst gemacht habe und Kinder gesagt haben, hey, ich habe das erste Mal gebetet, ich habe es gefeiert. Oder wenn Jugendliche gesagt haben, hey, ich möchte Jesus nachfolgen. Oder wenn ich merke, eine Generation wächst heran, die Jesus lieb hat, da habe ich ganz viel Segen davon. Ich werde keinen Eintrag in die Bibel bekommen, ist mir auch völlig egal. Aber Jesus Jesus sieht das und Jesus sieht die ganzen Zakkurs, die treu an seinem Platz bauen. Da muss man kein Pastor sein, kein Doktor haben oder irgendeinen besonderen Titel. Jesus, Gott, sah Zakkur, wie er treu an seinem Platz gebaut hat. Und Jesus sieht dich, wo du in deiner Familie, auf deiner Arbeit, in deiner Schule, auf deinem Arbeitsplatz, hier in der Gemeinde, hier im Stadtteil, Reich Gottes baust. Und Jesus sieht dich und er wird dich auch belohnen. Und das kommt zum Schluss. Wenn es geht darum, seinen Platz zu finden, dann merk dir, bring deine Not zu Gott. Rechne fest mit Gottes Hilfe. Werde aktiv und sei mit dabei, wie Zakkur dabei war. Er war treu und hat sein Teilstück seiner Mauer gebaut. Und sei mit dabei, was Gott dir anvertraut hat. Amen. Ich bete noch. Jesus Christus, ich danke dir für, dass du Nehemia, darüber steht in der Bibel, aber auch Zakkur. Ich danke dir für, dass wir von diesen zwei Männern lernen dürfen. Und möchte auch so bitten für die Menschen hier, die echt zu fragen, wo ist mein Platz? Herr, ich bitte dich darum, dass du den einzelnen Leuten echt so das aufs Herz legst, wo Not da ist. Herr, ich bitte dich darum, dass jeder Einzelne seinen Platz auch findet, dass sie auch echt mit dir rechnen, dass du eingriffst, dass du real bist und dass sie aktiv werden und dass sie treu an dem Teilstück vom Reich Gottes bauen, was du ihnen anvertraut hast. Und ich danke dir für diese Gemeinde hier. Und ich bitte dich darum, dass du sie, die Gemeinde auch so segnest und dass es viele Zakkurs auch gibt und Nehemias, die ihren Platz einnehmen und dein Reich bauen. Danke, Jesus, dass du uns liebst und dass du mit uns zusammen Reich Gottes bauen willst. Amen.